Deutschlandfunk. Der Tag.
Gewalttätige Ausschreitungen, weil die Regierung die Spritpreise nach oben schraubt. Das klingt wie ein Klima-Science-Fiction. Es passiert aber jetzt gerade in Kasachstan, in diesem riesigen Land südlich von Russland. Die Menschen dort gehen auf die Straße, weil sie fürs Tanken auf einmal viel mehr zahlen sollen als noch vor ein paar Tagen. Die Proteste haben jetzt sogar dazu geführt, dass die Regierung abgesetzt wurde. Wir lassen uns das gleich alles genauer erklären von meinem Kollegen Oliver Schosch. Der ist gerade in Kasachstan. Und wir werfen heute mal einen genaueren Blick auf die englische Sprache. Warum ist Englisch eigentlich zur Weltsprache geworden? Und was passiert mit dem Englischen, wenn es von immer mehr Menschen rund um den Globus gesprochen wird? Ein Interview dazu mit dem Berliner Sprachwissenschaftler Jürgen Trabant. Alles an diesem Mittwoch, dem 5. Januar 2022. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo.
Ja, also bei uns ist jetzt Nacht, also wir haben jetzt 18 Uhr, es ist total dunkel. Wir waren vorhin ein bisschen eingenebelt, aber das hat sich so ein bisschen verzogen. Man hört nur ganz vereinzelt noch Explosionen. Ansonsten, ja, sieht man nichts, weil es halt einfach dunkel ist.
Oliver Schosch ist ein Kollege von mir. Der ist gerade in Urlaub in Kasachstan, in der Metropole Almaty. Da kracht es jetzt seit ein paar Tagen. Überall in diesem Land gehen nämlich Menschen auf die Straßen, greifen die Polizei an, setzen Häuser in Brand, um vor allem gegen eine Sache zu protestieren, nämlich gegen die Verdoppelung der Spritkosten. Oliver erklärt uns das gleich genauer. Erstmal habe ich ihn vorhin aber gefragt, wie er heute diesen Tag in Almaty erlebt hat.
Wir waren heute in der Stadt in der Nähe des Platzes der Republik. Dort hat sich die Polizei mit Helmen und Schutzschildern zusammengezogen. Und dann haben wir dann gesehen, aus der Ferne Rauch und schreiende Demonstranten, die eben auf uns zuliefen. Hinter uns interessanter Ort, weil da ist nämlich der Sitz des Bürgermeisters und des Stadtparlaments und die Residenz des Präsidenten, wenn er in Almaty ist. Und auf diese beiden Gebäude sind die Demonstranten eben zugelaufen, dann ist die Polizei gerannt und wir mussten dann auch irgendwie wegrennen und dann hörten wir es knallen und dann sahen wir Licht, also die Polizei feuert hier immer wieder Blendgranaten ab und die hören wir auch jetzt immer noch, wir sind zurück, also in unserem Haus, was hier einen Kilometer davon entfernt ist. Wir waren kurz eingenebelt von so Böllerrauch und hören immer wieder auch jetzt noch zum Teil Explosionen, weil die Polizei eben versucht, die Demonstranten mit so Blendgranaten zu verscheuchen. Und dann guckt meine Familie natürlich ganz aufgeregt in verschiedenen Telegram-Gruppen und im Netz, solange es noch da war, jetzt ist es abgeschaltet worden, das Netz, aber solange es da war, haben wir geguckt, was hier passiert. Und dann haben wir gesehen, dass hier um die Ecke der Sitz des Bürgermeisters und gestürmt wurde, dass da drin offenbar, dass es da gebrannt hat. Man sah schwarzen Rauch und dann auch dasselbe beim Stadtparlament, da haben wir dann gehört, dass es auch gestürmt wurde. Und
Oliver, ja. Das klingt alles sehr dramatisch und das sind jetzt deine Beschreibungen nur aus dieser einen Stadt, aus Almaty. Das passiert aber gerade auch noch in vielen anderen Städten in Kasachstan, das ist korrekt, ne?
Genau, es fing ja am vergangenen Wochenende an mit Protesten von Erdgasarbeitern im Westen Kasachstans, also wir sind im Südosten, das war im Westen. Dort ist Wüste, da gibt es das Kaspische Meer und riesige Öl- und Gasvorkommen, die gehören zu den größten in der Welt. Und da waren die Gasarbeiter aufgebracht, weil der Preis für Flüssigerdgas verdoppelt wurde, und zwar von 60 Tenge auf 120 Tenge, also umgerechnet von 12 Euro Cent pro Liter auf 24 Euro Cent pro Liter. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber in Kasachstan liegt halt der Durchschnittslohn bei ungefähr 500 Euro pro Monat. Und da macht es schon einen Unterschied, ob man 12 Euro für 100 Liter Gas bezahlt oder 24 Euro. Und im Westen Kasachstan wird halt vor allem mit Gas geheizt und auch viele Autos fahren mit Gas. Und da gab es dann erstmal Proteste in den westkasachischen Städten Aktau, Atyrau und Jana-Osiel. Und das Ganze hat sich dann eben ausgeweitet im Laufe der Woche auf viele andere Städte und eben auch hier auf Almaty, die größte Stadt mit 2 Millionen Einwohnern, wo ich gerade bin.
Und warum hat die Regierung in Kasachstan denn diese Entscheidung getroffen, die Gaspreise so drastisch nach oben zu schrauben?
Ja, die Begründungen waren etwas komisch. Also es hieß, dass die Nachfrage nach Gas auf dem Weltmarkt sehr hoch sei oder dass es technische Gründe gäbe. Die Leute sagen aber, wir sind doch das Land mit den riesigen Öl- und Gasvorkommen. Das Gas ist ja bei uns und wird bei uns gefördert und darf ja nicht für uns teuer sein. Die Regierung hat ja auch immer wieder klar gemacht, dass Kasachstan ein sehr reiches Land ist mit wertvollen Rohstoffen. Und da zeigt sich dann halt auch der Frust vieler Menschen, also inklusive auch meiner Verwandten und Bekannten, die sagen halt eben, Das Land hat Rohstoffe vergleichbar mit der arabischen Halbinsel, aber beim Volk kommt nur wenig an. Der Präsident, seine Familie und sein Clan, die bereichern sich. Sie haben zum Beispiel diese irrwitzige neue Hauptstadt Nur-Sultan mit ihren Prachtpalästen in die Steppe gebaut und die Leute verdienen wenige 100 Euro im Monat. Und da reicht dann so ein kleiner Anlass, dass das Gas verteuert wird, also das Gas, das ich täglich zum Heizen und Autofahren brauche, und zack ist die Wut groß und die Leute gehen auf die Straße.
Du hast jetzt schon mehrmals gesagt, du bist nicht alleine da gerade in Kasachstan, du bist mit deiner Familie da, du hast Familie in Kasachstan selbst. Wie erlebt ihr das denn da gerade in dieser Stadt, in Almaty, wenn es da um euch herum so kracht?
Ja, genau. Also meine Frau ist aus Kasachstan. Ich bin ganz normal aus Deutschland. Und also sozusagen, wir wohnen bei meiner Schwiegermutter. Wir sind hier in einem Wohnhaus, in so einem mehrstöckigen Wohnhausblock in unserer Wohnung. Machen jetzt die Fenster zu, weil es irgendwie geraucht hat. Wir waren vorhin in der Stadt, haben gar nicht erwartet, dass die Proteste bis zu uns kommen und mussten dann plötzlich rennen. Waren leider auch mit einem kleinen Sohn, der 4 Jahre alt ist, da. Der hat dann irgendwie geweint und ich habe ihn dann getragen. Wir sind gerannt, die Polizisten hinter uns. Und er hat dann einen Polizisten zugerufen, nicht auf uns, tut uns nicht. Der Polizist hat zurückgerufen, hab keine Angst, da vorne kommen die Chaoten, die Demonstranten, wir müssen jetzt hier weg, aber wir tun dir nichts, du bist doch nur ein ganz normales Kind. Also das war dann irgendwie so ein bisschen, aber es wirkt halt sehr martialisch. Also ich meine, so Demos kennt man ja auch von Berlin und so, aber hier rennen halt alle, weil man halt diese krassen Knaller hört. Also es ist halt einfach, die setzen diese Blendgranaten ein. Und man weiß halt aus der Vergangenheit, dass es auch mal ein Massaker bei einer Demo gab. Das war 2011, da haben auch im Westen Kasachstans Mehlarbeiter gestreikt und da hat die Polizei in die Menge geballert. Und da wurden nach offiziellen Angaben 11 Menschen getötet und nach Angaben der Opposition 70 Menschen. Und deswegen haben viele bei Demos hier eine ganz andere Angst als in Deutschland, weil die einfach wissen, im Zweifel wird hier auch scharf geschossen. Also bislang haben wir noch nichts davon gehört, aber Demonstration heißt ja halt was ganz anderes als in Deutschland.
Okay, Oliver, wir sollten an dieser Stelle vielleicht auch mal ganz kurz erklären. Wir wollten eigentlich mit dir sprechen über eine richtig gute Verbindung, über eine richtig gute Leitung. Du hättest dafür auch alles Equipment gehabt. Aber jetzt ungefähr 20 Minuten, bevor wir dieses Gespräch jetzt gestartet haben, wurde bei euch, du hast es glaube ich auch schon erwähnt, das Internet abgestellt. Deshalb reden wir jetzt über diese Handyverbindung. Ich würde dann ganz gerne nochmal auf die Politik in Kasachstan schauen. Jetzt hat ja die Regierung nach diesen gewalttätigen Protesten, nach diesen Ausschreitungen ihren Rücktritt eingereicht. Wieso denn eigentlich?
Ja, also erstmal sind diese Proteste schon extrem heftig. Also die Menschen sprechen hier von den heftigsten Protesten seit 1986, als es die Revolution gab, die zur Unabhängigkeit von Kasachstan geführt hat. Und dass jetzt in Almaty im Präsidentenpalast offenbar Eindringlinge sind und im Sitz des Bürgermeisters, das ist etwas völlig Neues. Aber es war trotzdem komisch, dass Präsident Kassym-Jomart Tokayev schon am Dienstag, also am Tag zuvor, bevor es in Almaty so richtig losging, die Minister und die Regierung entlassen hat. Und wir haben eben einen persönlichen Bekannten, der zum Beraterstab von Tokayev gehört. Und der hat mal vor einigen Wochen gesagt, dass man daran arbeitet, die Regierung loszuwerden, also die Minister, das Kabinett. Denn das ist noch vom alten Ex-Diktator Nazarbayev eingesetzt. Das ist der langjährige Diktator, der im Hintergrund noch regiert, also die Strippen zieht, und der Kassym-Jomart Tokayev, den aktuellen Präsidenten, wie so ein Gefolgsmann eingesetzt hat. Also wie Putin und Medvedev kann man sich das vorstellen. Und jetzt mutmaßen viele, dass es so ein Machtkampf sein könnte, das hat uns auch unser Bekannter bestätigt, dass der neue Präsident, also der Zögling Nazarbayev, jetzt sich irgendwie des alten Kabinetts entledigen möchte. Das hieß, dass die bremsen, viel Entwicklung bremsen und dass das Ganze so von oben so ein bisschen orchestriert sein könnte, dass er dann sozusagen wieder für Ruhe sorgt und dann die alte Regierung sozusagen weggefegt hat, hat er ja schon gemacht.
Habe ich das denn richtig gelesen, dass diese massive Preiserhöhung inzwischen wieder zurückgenommen wurde?
Also es heißt, dass es, ich bin da nicht genau auf dem aktuellen Stand, aber es heißt, dass es eine Rücknahme geben soll und der Präsident wollte sich dazu äußern und es wurde, glaube ich, auch schon eine teilweise Rücknahme irgendwie den Leuten zugestanden. Aber hier in Almaty, hier rufen sie auch alle Schalkiet, das heißt, der Alte soll verschwinden, also Nazarbayev soll verschwinden. Also man möchte einfach den alten Mief, der alten Diktatur, dessen möchte man sich entledigen. Also hier geht es schon auch um einen Neuanfang bei der Regierung. So hört man es.
Oliver, was schätzt du dann? Wie wird das bei euch in Kasachstan in den kommenden Tagen weitergehen?
Das ist schwer zu sagen. Also das muss man alles erstmal verdauen. Das muss sich alles erstmal beruhigen. Aber irgendwie wirkt es schon so, als ob dann einiges noch passieren wird, weil sowas gab es einfach noch nie. Das ist hier ein Land, wo Demonstrationen normalerweise sofort unterbunden werden und alle, die die Polizei greifen kann, werden sofort verhaftet. Und dass sich hier zwei so repräsentative Gebäude besetzen, das ist völlig Neues. Also muss man gucken, wie sich das entwickelt. Ich hoffe halt nur nicht, dass auf den Straßen scharf geschossen wird. Davor hat man hier wirklich am meisten Angst.
Oliver, dann vielen Dank für diese Schilderung. Trotz dieses ganzen Chaos um euch rum, ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute und vor allen Dingen, dass ihr in Sicherheit bleibt und dass ihr gesund bleibt, da in Almaty. Oliver Schosch, vielen Dank.
Dankeschön, sehr gerne.
So, und jetzt ein ganz großer thematischer Schnitt, machen wir ja gerne hier bei Der Tag. Die englische Sprache, die erlebt ja seit einigen Jahren eine paradoxe Situation. Die beiden Länder, die für die Ausbreitung des Englischen am meisten verantwortlich sind, Großbritannien und die USA, die geraten international immer häufiger in die Kritik. Die Briten haben sogar eine Art Selbstisolation vorangetrieben mit dem Brexit. Aber die Sprache Englisch, die boomt trotzdem weltweit, breitet sich immer weiter aus. Ich wollte mir das mal genauer erklären lassen mit dieser Weltsprache Englisch und habe mich deshalb zum Skype-Call mit dem Berliner Sprachwissenschaftler Jürgen Trabant verabredet. Den fasziniert vor allem, wie die englische Sprache andere Sprachen beeinflusst und durchdringt, auch unsere Sprache, das Deutsch.
Ich denke, das lässt sich auch wissenschaftlich belegen. Also das ist ja klar, das Englische ist so präsent in der Welt und in immer mehr Kontexten der Rede, dass es ja gar nicht, dass das notwendigerweise sozusagen auch mit unserer Sprache in Kontakt tritt und dort auch hineintritt. Also solche Kontaktphänomene sind ganz normal und selbstverständlich.
Wann hat das denn angefangen? Wann hat das Englische diese Dominanz entwickelt?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also da müsste man sozusagen weltpolitisch anfangen, nicht? Also zunächst war ja so bis ins 18. Jahrhundert, auch ins 19. Jahrhundert hinein noch das Französische eigentlich die entsprechende Weltsprache, mit der allgemein kommuniziert wurde in der Welt. Aber dann hat ja England sozusagen den Krieg mit Frankreich gewonnen. Also sie haben einfach die Weltmacht schon im 18. Jahrhundert gewonnen. Und dann im 19. Jahrhundert ist England immer bedeutender geworden. Das Empire ist immer größer geworden. Und dann natürlich entscheidend der Erste Weltkrieg. Da sind beide großen englischsprachigen Mächte in der Welt dominant geworden. Also Amerika ist sozusagen in die Weltgeschichte oder in die Sprachweltgeschichte eingetreten. Und damit war das Englische eigentlich schon die erste Weltsprache. Frankreich hat darunter außerordentlich gelitten. Nicht die Franzosen sehen immer den Ersten Weltkrieg und vor allem dann die Verträge von Versailles sozusagen als das Ende der Weltgeltung des Französischen. Und das ist auch so. Also ab da beginnt dann wirklich das Englische seinen Sieg. Und sagen wir so, dass es ins Deutsche hineinwirkt, das ist dann doch eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht? Also mit dem Sieg der Amerikaner im Zweiten Weltkrieg, da wird dann Englisch wirklich, bekommt einen großen Einfluss auf unsere Sprache auch. Und der verstärkt sich natürlich auch. Der verstärkt sich durch die große Macht der amerikanischen Kultur, durch die Filme, durch die Technik, die aus Amerika kommt, durch den, man kann das sagen, durch den Sex Appeal, den das Englische hat. Nicht? Das ist einfach schick, das ist modern, das verlockt schon Menschen dazu, aus dieser Sprache Wörter zu übernehmen oder gar die Sprache ganz zu übernehmen. Vielleicht darf ich dazu noch was sagen. Ich bin übrigens durchaus ein Freund des Englischen. Also ich freue mich, dass wir diese Weltsprache haben, nicht, dass man überall in der Welt also mit dieser Sprache kommunizieren kann. Das ist natürlich was ganz Großartiges.
Eine Frage hätte ich, wo Sie gerade am Anfang gesagt haben, wie sehr das Englische ja mit dem britischen Kolonialreich, mit dem Commonwealth verbunden ist. Das Kolonialreich ist dann ja irgendwann zerfallen und diese ehemaligen Kolonialstaaten haben sich ja im Grunde auch, zumindest zum größten Teil, erfolgreich gegen diese Kolonialmacht gewehrt. Gab es denn da nie so einen Moment, wo man gesagt hat, wenn wir die Briten, wenn wir die Engländer jetzt los sind, dann wollen wir auch ihre Sprache loswerden?
Soweit ich sehe, fällt mir niemand dazu ein. Also es ist eher so, dass das Englische auch in den ehemaligen Kolonialstaaten, also ich meine, da, wo die Engländer gesiedelt haben, ist sowieso Englisch die Sprache in Kanada, Australien, Neuseeland, nicht? Aber da, wo die Menschen andere Sprachen gesprochen haben, haben sie doch Indien auch, haben sie doch die Kolonialsprache bewahrt, als oft auch als, als eine Sprache, die über die vielen Sprachen in den Ländern hinüber hinausgeht, nicht, die alle dort verbundenen Völker und Sprachen verbindet. Das ist in Indien ja evident, nicht? Also die die indischen Sprachen haben dann nicht in der großen indischen Union, hat Hindi nicht die dominante Position, die das Englische nach wie vor hat, nicht? Und das Englische verbinde. Und das ist natürlich dann auch schön, dass dann keine einzelne Nation in den entsprechenden Staaten dann die Dominanz hat. Deswegen nimmt man dann lieber die Sprache der Kolonialmacht, die in der Hinsicht neutral ist. Das ist ja das Lustige dabei. Und deswegen natürlich gewinnt.
Hat denn das Englische als Sprache an sich von seinem Aufbau her sozusagen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Sprachen?
Ja, also ich als Linguist darf natürlich gar nicht sagen, dass eine Sprache leichter ist als eine andere, nicht? Alle Sprachen sind sozusagen gleich.
Kann man das denn wirklich sagen, dass das Englische leichter ist als andere?
Ich sag's jetzt mal, also sozusagen als Beobachter. Es ist sicher leichter für germanischsprachige Menschen, also für uns und die Holländer sowieso, das ist ganz nah am Englischen, als für romanischsprachige Länder. Das ist evident. Ich bin ja Romanist und merke immer, dass meine romanischen Freunde noch größere Schwierigkeiten mit dem Englischen haben als ich. Aber hat das Englische natürlich, also jetzt für uns Europäer, den enormen Vorteil, dass es germanisch und romanisch ist. Nicht? Der englische Wortschatz ist ja sozusagen zu einem Drittel Französisch, zu einem Drittel Germanisch und zu einem anderen Drittel nochmal Lateinisch. Also das ist natürlich ein großer kultureller Vorteil für das Englische, nicht, dass es da wirklich verbindend ist. Es ist sicher schwierig von anderen Sprachen her. Also ich glaube, dass es vom Chinesischen her, wenn Sie ein Chinesischsprecher sind, es nicht so leicht ist, das Englische zu lernen oder japanischsprachige Menschen, denen fällt es nicht so leicht wie uns jetzt, das Englische zu sprechen. Da sind es dann zum Beispiel, gibt ja auch Schwierigkeiten auf verschiedenen Ebenen, nicht? Da sind zum Beispiel phonetische Probleme, die groß sind, nicht so sehr die grammatischen. Die Grammatik des Englischen ist ja relativ einfach, was aber dann wiederum auch eine Schwierigkeit ist, wie wir wissen, nicht? Also je besser wir Englisch können, desto mehr Probleme haben wir dabei.
Sie sprechen jetzt auch immer von das Englische. Gibt es das überhaupt? Gibt es die eine englische Sprache oder ist es nicht vielmehr heute so, dass es Millionen von englischen Sprachen gibt, die teilweise immer weniger mit dem zu tun haben, was tatsächlich irgendwo in London gesprochen wird?
Ja, in London schon und gesprochen auch, gebe ich Ihnen auch recht. Man sagt ja immer, ja, was weiß ich, das indische Englisch ist anders als das australische, das stimmt auch. Dennoch ist natürlich die große Verbindung die Schriftsprache. Nicht? Es wird, auch wenn die, was weiß ich, wenn zum Beispiel die Inder sagen gerne statt Literature, sagen die Literature, ja, für Literatur. Das ist aber egal, ob die Literature sagen oder wie die Engländer Literature, geschrieben wird es gleich. Also ich glaube, die Einheit der Schreibweise bewahrt auch die Einheit des Englischen. Und wie das so ist, also die englischsprachigen Menschen verstehen sich auch, wenn sie ihre jeweilige regionale Varietät sprechen. Das ist für Nicht-Anglophone dann oft schwer. Ja, also bei Kongressen erlebt man oft, dass, was weiß ich, irgendjemand aus den amerikanischen Südstaaten kommt und seine Version des Englischen spricht und die ist dann schwer verständlich für Europäer.
Und gleichzeitig ist es ja dann in solchen Situationen auch nicht so, dass man sich zum Beispiel, dass man selber in diesen, ich sag jetzt mal, in diesen Akzent oder in so einen Dialekt wechseln könnte. Also ich meine, wir könnten jetzt ja nicht mit jemandem, der indisches Englisch spricht, auch indisches Englisch sprechen. Das würde ja komisch klingen, oder?
Das sollten wir auch nicht. Das würden diese englischsprachigen Inder ganz blöd finden, nicht? Weil wir, die erwarten natürlich von uns sozusagen dieses durchschnittliche amerikanisch-englische Mid-Atlantic-Zeug, dass wir so sprechen, nicht? Das ist ja meistens weder londonisch ist, nur noch jetzt akzentuiert amerikanisch, es sei denn, jemand hat da jeweils gelebt, nicht? Sondern die erwarten dieses ja, so europäische mit deutschem oder französischem Akzent. Und das ist auch gut so. Ich finde das auch gut, weil das auch darauf hinweist übrigens, dass dieses Englisch uns gehört. Das ist einfach unsere, wenn Sie so wollen, zweite Sprache, unsere Weltkommunikationssprache. Und die gehört nicht mehr den Engländern oder den Amerikanern, sondern die gehört genauso gut uns.
Ich habe in diesem Zusammenhang vor einiger Zeit gelesen, dass es mal einen interessanten Punkt gab vor einigen Jahren, dass nämlich die Zahl der Englisch-Zweitsprachler, die der Muttersprachler überstiegen hat. Das ist noch gar nicht so lange her. Das ist, glaube ich, 10, 20 Jahre her, dass diese Zahl sozusagen größer ist. Also Menschen, die Englisch als zweite Sprache sprechen oder auch lernen, ist größer als die der Muttersprachler. Inwiefern ist das signifikant für das Englische als Weltsprache?
Ich denke, das ist signifikant für irgendeine Weltsprache. Nehmen wir an, das Ungarische wäre Weltsprache geworden, dann wären die Ungarn immer noch bei 10 Millionen und die Welt, was weiß ich, 100 Millionen Ungarischsprecher wären irgendwo in der Welt verteilt. Also das ist einfach so. Die englischsprachigen Muttersprachler sind wohl 350 Millionen, wenn ich mich erinnere. Und natürlich gibt es Milliarden von Englischsprechern in der Welt inzwischen. Nicht? Das übersteigt natürlich die Zahl der Muttersprachler. Das ist eigentlich kein Problem, nicht? Sondern das ist so. Es ist kein Problem für die Nicht-Muttersprachler, es ist eher ein Problem für die Muttersprachler. Nicht? Die Engländer beklagen sich ja gerne.
Ist das tatsächlich so?
Ja, ja, also vielleicht, sie machen sich lustig, nicht? Und sagen, was höre ich denn da? Ja, was sagst du mir denn? Da ist das noch meine Sprache. Ja. Und da kann ich nur sagen, ja, das ist deine Sprache, das ist aber auch meine Sprache. Ich spreche deine Sprache so.
Können Sie sich denn vorstellen, Herr Trabant, Sie haben das ja jetzt auch gesagt, dass das nicht unbedingt für alle Menschen überall auf der Welt eine so leichte Sprache ist. Chinesen kann man sich vorstellen, das könnte für die Schwierigkeit sein. Sie haben auch gesagt, die ganzen Muttersprachler in romanischen Sprachen, die haben auch teilweise ihre Schwierigkeiten mit dem Englischen. Könnten Sie sich vorstellen, dass wir irgendwann in naher oder näherer Zukunft einen Punkt erleben, wo das Englisch als Weltsprache, ich sag mal, angegriffen wird von einer anderen Sprache, die so eine Dominanz auch haben will?
Das hört man immer gern über das Chinesische. Nicht? Man sagt, ja, das Chinesische hat ja Milliarden von Sprechern und bestimmt wird das Chinesische mal Weltsprache. Ich glaube nicht, das Chinesische zum Beispiel eignet sich nicht gut als Weltsprache. Und zwar Gründen der Phonetik. Nicht? Die Chinesen haben Töne und es gibt gar nicht so viele Menschen in der Welt, die diese Töne unterscheiden können. Nicht? Sie müssen hören, bei einem Wort hat es diesen Ton oder jenen Wort. Das Wort ist sozusagen geschrieben dasselbe, aber es ist jeweils anders, klingt jeweils anders und hat damit auch jeweils eine andere Bedeutung. Also ich glaube, die Tonsprache Chinesisch ist ein echtes Hindernis an der weltsprachlichen Verbreitung desselben. Und außerdem, die Chinesen selber lernen eifrig Englisch und glaube, sie denken gar nicht daran, ihre Sprache als Weltsprache zu etablieren. Was ein bisschen was anderes ist vielleicht mit anderen Sprachen wie Arabisch oder Spanisch, nicht? Das sind ja auch riesige Sprachgemeinschaften, da gibt es, aber es gibt auch keine Bemühungen, also das Arabische als Weltsprache zu etablieren oder das Spanische als Weltsprache zu etablieren.
Könnte es denn sein, dass das Deutsche, dass die deutsche Sprache als gesprochene Sprache, dass die sozusagen in Gefahr gerät oder wenn man das überhaupt so sagen kann, Gefahr oder dass sich irgendwann die Menschen in Deutschland auch mal darauf einigen, wenn wir sowieso überall auf der Welt ständig mit allen Leuten auf Englisch kommunizieren, wenn auch hier in Deutschland immer mehr Menschen leben, die eigentlich viel lieber Englisch sprechen möchten, können wir dann nicht auch sagen, wir lassen das Deutsche mal so ein bisschen beiseite und sprechen auch als erste Sprache Englisch?
Naja, es gibt ja so einen englischsprachigen Snobismus in Deutschland, nicht? Der höheren Stände, die dann ihre Kinder auf Englisch sozialisieren, für die dann das Deutsche keine große Rolle mehr spielt und die sozusagen Deutsch nur noch mit den Dienstboten sprechen, nicht? Also dies gibt es schon, aber ich glaube, eine große Gefahr dafür besteht jetzt in unmittelbarer zeitlicher Nähe nicht.
Also ein Gespräch über die Sprache Englisch als Weltsprache. Vielen Dank nach Berlin zu Jürgen Trabant. Dankeschön.
Danke Ihnen. Danke.
dertag@deutschlandfunk.de. Das ist unsere E-Mail und da lesen wir immer sehr gerne, was Ihnen und was euch an unserem Podcast gefällt oder auch nicht so gefällt. Wir sind auf jeden Fall morgen wieder da. Deutschlandfunk, der Tag ab 17 Uhr in der DLF Audiothek, bei iTunes, Spotify und. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.